mich kürzer fassen muss oder wo ich weiter ausholen darf. Es hat vor 15, 20 Jahren mal eine Werbung gegeben, da hat es noch Nikotinwerbung gegeben, da hat es geheißen, drei Dinge braucht der Mann. Was war das? Feuer, Pfeife, Stainwell. Und Paulus sagt, fünf Dinge braucht ein Christ, der sich aufmacht, um in den Gottesdienst zu gehen. Er sagt natürlich nicht, er braucht, der hat es anders formuliert, er habe diese fünf Dinge. Und was sind das? Ein Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung. Ich möchte mich heute mit dem ersten Punkt beschäftigen. Ich möchte auf die Psalmen zu sprechen kommen und ich möchte euch mal eine Einführung geben in die Psalmen. Was die Psalmen sind, warum sie im Buch der Bibel aufgeführt sind. Und wenn diese Psalmen eben nicht nur im Alten Testament ihre berechtigte Stellung haben, sondern wie wir der Empfehlung von Paulus entnehmen können, eben auch im heutigen Gottesdienst, dann ist es durchaus eben auch mal gut, da etwas mehr darüber zu erfahren. Bin froh, dass die Susanne heute mit einem Psalm den Gottesdienst eröffnet hat. Denn die Psalmen, wenn man sich näher mit ihnen beschäftigt, haben einen ganz besonderen Charakter. Denn in den Psalmen, da steht nichts über die Geschichte des Volkes Gottes, da steht auch nichts über die Wege, die Gott mit seinem Volk geht. Sie enthalten auch keine Mitteilung über besondere Lehren oder eindeutige prophetische Ankündigungen zukünftiger Ereignisse. Wobei man hier beim letzten Punkt ein klein wenig einschränken muss, dass in den Psalmen sehr wohl prophetische Elemente enthalten sein können. Aber sie sind eben kein eindeutig prophetisches Buch, wie zum Beispiel eben die Offenbarung des Johannes, das letzte Buch des Neuen Testamentes. Also was sind dann die Psalmen? Sind es Gedichte, aber fehlt da nicht die Reimform mit einem festen Versmaß? Man schaut, festgemauert in den Erden steht die Form aus Lehm gebrannt. Heute muss die Glocke werden, Frischgesellen seid zur Hand. Von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß. Soll das Werk den Meister loben, doch der Segen kommt von oben. Das ist natürlich kein Psalm, das haben die meisten von uns in der Schule gelernt, die Glocke von Schiller. Und da findet man ein ganz klares Versmaß immer und das zieht sich über das gesamte Gedicht durch. Diese Art der Form, die finden wir in den Psalmen nicht. Die Psalmen, wenn wir schauen in der Bibel, die stehen genau in der Mitte der Bibel. Oder ziemlich genau, die sind ja auch entsprechend dick. Und das Wort Psalm kommt aus dem Griechischen Psalmoi. Und es bedeutet Lieder zur Begleitung auf Saiteninstrumenten. Auf einem Psalterion. Und da haben wir eben auch den Begriff Psalter. Was meint Psalter, wenn wir von einem Psalter sprechen? Der Psalter ist die Gesamtzahl der Psalmen. Die 150 Psalmen, die hier verzeichnet sind. Also, es sind Liedtexte, die zu liturgischen Zwecken, in Gottesdiensten und in besonderen Feiern gesungen wurden. Das findet man in der ersten Chronik, Kapitel 25, Vers 1. Und David und die Obersten des Heeres sonderten die Söhne Asafs und Hemans und Jeduthuns zum Dienst aus, die mit Zittern und mit Harfen und mit Zimbeln weissagten. Aufgeschrieben wurden die Psalmen über einen Zeitraum von rund 1000 Jahren. Und durch die Funde der Qumran-Texte, wer nicht weiß, wo Qumran ist und was es mit Qumran auf sich hat, der fährt bitte mit bei der Israel-Reise, da kommt man vorbei. Und in diesen Höhlen hat man ja Texte, Textrollen gefunden und da war auch ein Teil dieser Psalmen enthalten. Und daher weiß man, dass die Psalmen in der heutigen Form schon vor der Makkabäerzeit, das war so rund 2. Jahrhundert vor Christus, dass die in der Form, wie wir sie heute kennen, schon abgeschlossen war. Ein Teil dieser Psalmen, der stammt aus der vorexilischen Zeit, also in der Zeit, bevor Israel ins Exil gehen musste, und ein Teil wurde auch im Exil niedergeschrieben. Wer waren die Verfasser dieser Psalmen? Nun, ein großer Teil geht auf David zurück, aber auch andere Verfasser sind genannt. Unter anderem die Söhne Korachs können wir da lesen. Diese Söhne Korachs, können wir sagen, das sind Nachfahren, also nicht unmittelbare Söhne von der Überlebenden der Rotte Korach. Das kann man nachlesen, die haben einen Aufstand gegen Mose betrieben, zu lesen im 4. Buch Mose, Kapitel 16 und 17. Es waren also auch diese Rotte Korach, entstammt dem Stamme Levi. Das heißt, die hatten auch im Tempel, damals noch nicht im Tempel, die waren ja noch im Stiftszelt in der Wüste unterwegs, die hatten also eben auch den Dienst da am Heiligtum zu versehen und da wurden diese Psalmen, diese Liedtexte gesungen. Und einige dieser Psalmen gehen auch eben auf diese Gruppe zurück, zum Beispiel der Psalm 42, Psalm 44 bis 49, 84, 85, 87, 88, um nur einige zu nennen. Von vielen allerdings ist auch der Verfasser unbekannt. Einige der Psalmen tragen eine Überschrift und dann heißt es da ein Lied, ein Psalm von David oder dem Chorleiter auf Saitenspiel von David, wie es im Psalm 61 heißt. Manchmal erfährt man sogar, wie ein Psalm entstanden ist, wie bei Psalm 63. Da heißt es, ein Psalm von David, als er in der Wüste war. Oder im Psalm 51, auch von David, mit der Überschrift, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Hier übrigens, wenn es um diese Überschrift geht, da muss dazu gesagt werden, wer die Psalmen in der Lutherbibel liest. In der Lutherbibel haben alle eine Überschrift. Jeder Psalm hat da eine Überschrift. Die kommt aber nicht aus dem Urtext, sondern diese Überschrift fasst eigentlich nur den Inhalt des Psalmes zusammen. Also diese Überschrift aus der Lutherbibel steht nicht im Urtext. Wer es in der Elberfelder Bibel liest, da fehlen diese Überschriften. Da sind dann nur mit Vers 1 eigentlich benannt, eben ein Psalm Davids, dem Chorleiter oder von den Söhnen Korachs und so weiter. Auch mal ganz interessant, glaube ich, wenn man auch solche Dinge da weiß. Der gesamte Psalter, also alle Psalmen, sind in 5 Bücher unterteilt. 5 Bücher analog zu den 5 Büchern Mose. Aber sie sind nicht wie andere Teile der Schrift zu einer fortlaufenden Handlung verbunden. Und das macht es uns manchmal etwas schwierig zu verstehen, nach welchen Grundsätzen denn die Psalmen thematisch in ihrer Einteilung da, wie diese Einteilung vorgenommen wurde. Es ist aber für uns, schließlich sind wir ja keine Bibelforscher, auch wirklich nicht von großer Bedeutung. Und für das Gesamtverstehen der Psalmen von ganz untergeordneter Bedeutung. Ich habe hier die Aufführung der einzelnen Bücher hier vorliegen, wenn es interessiert. Da kommt nachher zu mir nur ein ganz kleines Beispiel daraus. Und das nehme ich jetzt aus dem Psalm 89. Das suche ich mir jetzt hier aus der Bibel raus. Warum? Weil das genau der Psalm war, den die Susan heute gelesen hat. Und da habe ich sofort gewusst, okay, das war der Psalm aus dem letzten, der letzte Psalm aus einem Buch, aus dem dritten Buch. Und woran kann man das erkennen? In dem letzten Vers heißt es, gepriesen sei der Herr ewig, Amen, ja, Amen. Und dann weiß man, okay, jetzt ist das Ende eines Buches erreicht. Weit wichtiger als diese thematische Gliederung der Psalmen, die in den Büchern vorgenommen wurde, ist für uns mal zu erfahren, oder ist es angebracht, dass man die Psalmen in entsprechende Gattungen einteilt, sprich, was wollen denn die Psalmen eigentlich ausdrücken? Was wird in diesen Psalmen denn eigentlich behandelt? Und da kann man auch 5 Gruppen zusammenfassen. Das sind zum einen Hymnen, wie im Psalm 8, 19, 29. Es sind sehr viele Klagelieder drinnen. Es sind Volksklagelieder oder auch Klagelieder des Einzelnen. Dann gibt es die Königspsalmen, da werden wir heute einen hören, den Psalm 2. Oder Psalm 18, 20 und 45. Aber es sind auch sehr viele Psalmen, große Danklieder, die hier niedergeschrieben sind. Psalm 30, 32 oder 34, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und für uns ist jetzt wichtig, natürlich, was sind denn diese Psalmen für uns und wie können wir sie gebrauchen, damit sie uns nützlich werden, damit sie uns dienen können, damit sie uns eine Hilfestellung geben? Und das ist eben heute mein Versuch. Ich möchte euch wieder Lust machen, in diesen Psalmen zu lesen. Die Psalmen, die lassen sich auch sehr gut eben wie ein Gebet sprechen. Wir dürfen wirklich diese Psalmen als ein Gebet formulieren. C.S. Lewis schreibt zu den Psalmen, die Psalmen sind Lieder und Lieder sollen gesungen werden. Natürlich kann man diese Lieder auch sprechen und beten. Und ich weiß, die Monika, die hat einige der Psalmen direkt auch zu Liedern verfasst. Die hat richtig aus den Psalmen eigene Lieder geschrieben. Weiter bei C.S. Lewis, sie müssen als Gedichte gelesen werden, will man sie verstehen. Andernfalls verfehlen wir ihr Eigentliches und meinen, etwas zu sehen, was gar nicht da ist. Gehen wir in die etwas neuere Zeit. Luther wollte mit den Psalmen auch geistliche Lieder schaffen für das Volk, für die einfache Bevölkerung in einer recht einfachen Sprache. Warum war das notwendig? Früher wurden diese Psalmen nur in den Klöstern gesungen. Die gregorianischen Choräle zeugen davon. Ich habe früher da ein paar Platten gehabt, ich habe mir die sehr gern angehört. Da hat man recht gut eigentlich meditieren können. Und es ist ganz interessant, das war noch vor der Zeit, bevor ich Jesus kannte. Und ich bin heute so dankbar darüber, und darum sage ich das hier auch, weil oftmals Gott in uns wirkt und handelt und uns vorbereitet, bevor wir überhaupt eine Ahnung davon haben. Und deshalb wollte Luther eben diese einfachen Lieder haben für das Volk, auch in einer einfachen Sprache. Damals war oftmals die Hofsprache, die die höhere Gesellschaft hatte, die war so hochgeschraubt und so künstlich, die haben die einfachen Leute aus dem Land gar nicht verstanden. Und da hatte Luther das Bedürfnis, eben da das Ganze in Lieder zu verfassen, die diese Menschen auch verstanden haben. Viele Bibelstellen, die wir so im Kopf haben, die wir griffbereit haben, die stammen oftmals aus den Psalmen. Und das ist auch gut so. Das kommt auch gar nicht von ungefähr. Jesus selbst hat diese Psalmen auch mit zitiert. Einen eben ganz dramatisch bei seinem Tod am Kreuz, dem Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kommt aber noch ein Zusatz dazu. Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Der ist hier nicht mehr verfasst. Das ist auch mal gut für uns zu hören, dass man oftmals oder vielleicht auch mal zu Gott schreien und wir bekommen nicht gleich eine Antwort. Da dürfen wir nicht sagen, das ist eben irgendwie außergewöhnlich, das ist normal. Aber sehr oft kriegen wir natürlich auch direkt eine Antwort, wenn wir nach ihm fragen. Hier noch ein paar andere Beispiele. Psalm 36, 6. Übrigens, die Verse, die ich jetzt hier jeweils lese, habe ich aus der Lutherbibel übernommen, aus einem ganz einfachen Grund, weil es sie uns eigentlich, wenn wir es im Gedächtnis behalten, häufig eigentlich, oder auch wenn wir es in irgendwelchen Grußkarten lesen, eigentlich meistens in der Lutherbibel vorfinden. Das ist der Grund, warum ich heute da anhand der Lutherbibel arbeite. Also Psalm 36, 6. Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Oder im Psalm 37, 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Da ist ganz interessant, dieser Psalm trägt bei Luther die Überschrift Das scheinbare Glück der Gottlosen. Und daraus ist dieser Vers entnommen. Oder natürlich ich als Berggeher, ich kenne natürlich den Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist sowohl ein Bittgebet als auch ein Dankgebet, wenn ich die Berge so sehe, wie wunderbar die gemacht sind. Und ein letzter, Psalm 23, den kennen auch die meisten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. braucht den Rest des Verses, des Psalmes nicht weiterlesen. Also die Psalmen, die zeigen uns in erster Linie mal das Volk Gottes, aber auch einzelne Menschen. Und in diesen Psalmen, und darum sind sie uns so hilfreich, die lassen uns nämlich teilhaben an ihren Gefühlen, sowohl in den guten als auch in den schlechten Zeiten. Und dabei hilft uns eben die besonders bildhafte Sprache der Psalmen so gut, um über die Texte nachzudenken und um ins Beten zu kommen. Und so dürfen wir sie eben auch wie ein Andachtsbuch benutzen und sie wie als Gebete sprechen. Sie sind oftmals eine große Hilfe, auch wenn wir sonst zum Beten vielleicht gar nicht mehr in der Lage sind, weil wir keine Worte mehr finden, dann kann man die Psalmen auch gut nehmen und daraus richtig eben diese Gebete sprechen. Und so zeugen viele dieser Psalmen eben von den Mühen, von den Nöten, von der Verzweiflung, aber sie drücken auch das große Gottvertrauen aus, das die Schreiber hier in diesen Situationen empfinden. Und sie zeigen, wie Gott selbst in schwierigsten Situationen immer zum Ziel führt. Und deshalb ist es eben auch gut, warum wir uns mit diesen Psalmen auseinandersetzen sollen. Und ich möchte heute, das war jetzt eigentlich erst die Einleitung, ich möchte heute mal anhand von dem Psalm 1 mal das Ganze ausführen, um diese gesamten Psalmen verstehen zu können. Da ist nämlich der Psalm 1 trägt eine sehr wichtige Rolle, um die Gesamtheit der Psalmen richtig verstehen zu können. Und darum will ich da meinen Blick etwas näher drauf werfen. Können wir den Psalm 1, da haben wir gerade wieder noch drauf, links und rechts. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Dieser Psalm ist sozusagen die Inhaltsangabe des gesamten Psalters, also aller Psalmen von 1 bis 150. Und dieser Psalm 1, der bildet eine enge Einheit mit dem Psalm 2. Den schauen wir uns dann ganz zum Schluss noch ganz kurz an. Und diese Einheit, die sehen wir auf den ersten Blick gar nicht, wenn wir nur diesen Psalm 1 da betrachten. Aber wir beginnen jetzt mit dem Psalm 1. Zusammenfassend könnte man hier sagen, hier sind zwei Wege dargestellt. Da wird der Weg des Gerechten beschrieben und der Weg des Gottlosen. Und jeweils mit den Folgen, die man erlebt, je nachdem, welchen Weg man beschreitet. Er beginnt mit den Worten, wohl dem, in anderen Übersetzungen steht hier auch mal selig oder in der Elbefelder glücklich der Mann. Selig, dieses Wort, das kennen wir von Jesus auch. 10-mal bildet Jesus bei der Bergpredigt Sätze mit dem Wort selig. Da ist auch ein ganz interessanter Zusammenhang zu diesem Psalm 1. Dahingehend, dass diese Bergpredigt die erste öffentliche Rede von Jesus war. Also hat er nicht öffentlich zum Volk geredet, sondern erst bei dieser Bergpredigt. Und da spricht er eben auch von selig oder wie es hier wohl dem. Nun, wenn uns das Wort selig nicht so gut gefällt, dann können wir hier auch einsetzen, ja, wie es in der Elberfelder steht, glücklich oder freuen kann sich. Nun, worüber kann er sich freuen? Eigenartigerweise fehlt jetzt hier die Aufzählung, worüber sich freuen kann, sondern stattdessen kommt hier eine ganz scharfe Abgrenzung, nämlich was er nicht tut. Dieser Psalm beginnt auch nicht mit glücklich der Mensch, der keine Schmerzen hat, der keinen Verlust erleiden muss. Nein, stattdessen wird hier sofort aufgeführt, von wem er sich fernhalten soll. Und in diesem ersten Vers finden wir 3 Bezeichnungen dafür. Das sind die Gottlosen, der Sünder und der Spötter genannt. Das sind hier übrigens keine 3 einfach andere Begriffe für vielleicht unseren Begriff Sünder, sondern hier ist eindeutig eine Steigerung enthalten. Und 5-mal ist hier in diesem Psalm 1 das Wort der Gottlose genannt. Kein anderer ist öfter hier benannt. Nun, wer sind die Gottlosen? Also meiner Meinung nach sind die Gottlosen nicht die, die nicht an Gott glauben, sondern es sind die, die an Gott kein Interesse haben. Ich sage das auch später dann noch, warum das so ist. Äußerlich nennt man vielleicht noch den Namen des Gottes, aber innerlich hat man sich längst von ihm gelöst. Das sind die, die zwar noch im Ausweis stehen haben, dass sie entweder evangelisch oder römisch-katholisch sind, aber äußerlich erkennt man daran nichts mehr. Es sind diejenigen, die lieber ihren eigenen Weg gehen und sich von Gott nichts vorschreiben lassen. Gottes Wille ist da nicht mehr gefragt. Ich gehöre in den Zeiten auch manchmal dazu, wenn mein Leben allzu ruhig dahinläuft, wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Leben gut im Griff. Da stecke ich auch gern mal Gott in der Schublade und hole ihn erst raus, wenn ich wirklich wieder in Not bin. Der Gottlose ist aber auch der Ruhelose in unserer schnelllebigen Zeit. Jemand, der immer beschäftigt ist, der keine Ruhe findet und der dadurch auch keinen Halt mehr im Leben hat. Und deshalb vergeht, weil er keine Bindung mehr zum Leben, zu Gott hat. Und darum ist er von Gott los. In Jesaja 57, Vers 20 sind die beschrieben, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein und sein Wasser wühlt Kot und Schlamm auf. Die Gottlosen, die haben oftmals moralisch einen sehr hohen Anspruch. Sie engagieren sich für andere, sie trinken und rauchen nicht, weil das ja die Gesundheit schädigt. Aber Quelle ihres Handels ist nicht Gott, sondern sie selbst. Und sie holen sich ihren Rat nicht bei Gott, sondern bei sich selber. Soweit mal zum Gottlosen. Der Sünder, der ist eine Stufe höher angesiedelt. Oder hier zumindest. Denn die handeln nicht nur ohne Gott, sondern sie handeln auch ganz bewusst gegen ihn. Sie setzen Betrug, List, Raub, Gewalt ein, um zu ihrem Ziel zu kommen. Da könnte man eine andere Bezeichnung, da könnte man die Verbrecher ansiedeln. Und der Spötter? Ist das ein Spötter, wenn einer einen Witz über den Papst erzählt? Ich glaube noch nicht. Die Spötter, die haben Spaß an ihrer Sünde. Die machen die Gottesfürchtigen und Gott lächerlich. Beispiel, wenn einer sagt, kein vernünftiger Mensch glaubt heute noch an das Märchen von der Jungfrauengeburt. Das kann man hören. Also kein vernünftiger Mensch, das heißt, wenn ich daran glaube, dann bin ich ein Idiot. Und dass es ein Märchen ist, das ist auch klar, an den Märchen glauben sowieso nur die Kinder. Es gibt im Petrusbrief, kann man das nachlesen, der warnt schon vor den Spöttern, die in der Endzeit auftreten werden. Auch ein anderes Bild habe ich da noch vor Augen, nämlich so manchen Banker und Spekulanten, die ihre Freude daran haben, wie sie jetzt in dieser Finanzkrise noch Millionen scheffeln. Und tausende andere zahlen die Zeche und sie sagen, wie dumm die nur sind. Und sie machen den großen Reibach. Hier ist übrigens auch noch eins ganz interessant, wenn wir uns die Verben ansehen in diesem ersten Vers. Wohl dem, der nicht wandelt, oder da könnte man hier auch sagen, folgen, der dem Rat folgt, noch tritt oder treten oder eintreten und sitzen. Auch hier ist eine Steigerung drinnen. Wenn ich mit so einem Gottlosen gehe auf der Straße, dann habe ich da noch die Chance zu sagen, okay, jetzt muss ich rechts gehen, auf Wiedersehen. Wenn ich mit dem aber mal in sein Haus eintrete, dann wird es schon schwieriger. Und wenn ich dann mit seinen Kumpels an einem Tisch sitze, dann wird es noch schwieriger. Also auch hier sehen wir eine deutliche Steigerung. Was wir hier auch nicht vergessen dürfen, es geht hier von einem Einzelnen, der sich von einer Mehrzahl abhebt. Die Mehrheit gehört hier zu den Gottlosen, die Minderheit folgt Jesus. Dieser Vers, der möchte uns mal wieder ermutigen. dass wir einen eigenständigen Kurs auch einschlagen, auch wenn wir gegen die Mehrheit uns bewegen. Wir sind manchmal enttäuscht, weil wir Christen so eine geringe Anzahl sind im Kreise der Nichtgläubigen. Aber das ist wohl nicht nur die Wirklichkeit, sondern das ist das Normale. Das können wir auch lesen in Matthäus, Kapitel 7, Vers 13 und 14. Denn die Pforte ist weit, die ins Verderben führt. Und der Weg dahin ist breit und viele gehen auf ihm. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng und der Weg dahin ist schmal und nur wenige finden ihn. Wenn ich mir so überlege, was ich hier machen soll, wem ich nicht folgen soll, dann heißt das doch im Umkehrschluss, ich soll mich von diesen Menschen fernhalten. Aber das steht so nicht da in dem Vers. Da müssen wir genau hinschauen. Hier heißt es nämlich nicht, wir sollen nicht den Gottlosen folgen, sondern wir sollen dem Rat der Gottlosen nicht folgen. Hier ist übrigens Rat nicht als Vergleich zum, dass das irgendeine Gemeinschaft ist von Gottlosen, als anderer Begriff, der Gemeinderat, der Landtag, sondern das ist einfach die Empfehlungen oder die Dinge, die die Gottlosen eben von sich geben an Hilfestellung oder als Rat. Sollen wir uns also von diesen Menschen fernhalten? Die Pharisäer zu Zeiten Jesu haben genau das getan. Die haben keinen Umgang mit den Zöllnern, mit diesen Geldschneidern oder mit Prostituierten gehalten. Jesus lehrt uns dagegen, wir sollen uns nicht von ihnen fernhalten. Wir sollen uns nur nicht ihnen anpassen. Von wem sollen Menschen, die Jesus nicht kennen, denn von Jesus hören, wenn wir keinen Umgang mehr mit ihnen haben? Wenn wir uns absondern, wie können wir dann Licht und Salz sein? Jetzt gehen wir zum Vers 2. Der Vers 2. Passt schon noch. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Also ich muss zugeben, ich bin nicht so fromm, dass ich von mir sagen kann, dass ich meine Lust habe am Gesetz des Herrn und darüber sinne Tag und Nacht. Wenn wir es nämlich in der Form verstehen, dass ich täglich im dritten Buch Mose die gesamten Gesetze und Verordnungen studiere und darüber auch noch Freude haben, darüber zu lesen, über Schuldopfer, über Sündopfer. Aber ist das wirklich so gemeint, wie es hier steht? Da muss man auch mal schauen, was bedeutet denn das Wort Gesetz? Wie heißt es denn im Urtext? Da steht Tora für das Gesetz. Und dieses Wort Tora umfasst sehr viel mehr als nur gesetzliche Vorschriften. Denn es bedeutet auch Unterweisung und Lehre. Hier geht es also nicht um die gesetzlichen, um göttliche Gesetze, sondern um Gottes Wort. Wohl dem, der Lust hat am Wort Gottes. So können wir das lesen. Und Tag und Nacht? Das kann heißen, dass man mit einem Vers ins Bett geht und einschläft und genau mit diesem Vers wacht man am Morgen auch wieder auf. Das ist nämlich alles gar nicht so schwer, wie es vielleicht den ersten Eindruck vermitteln mag. Noch eine Hilfe dazu. Vielleicht ist da auch gemein, dass wir schlicht nur eine feste Zeit haben, einen festen Platz in unserem Tagesablauf, an dem wir uns mit Gott beschäftigen. Auch das Wort sind ist ganz interessant, wenn man die hebräische Bedeutung dazu sich ansieht. Die lautet nämlich gurren oder knurren. Ulrich Parzani, der hat zu diesem Vers gesagt, er stellt sich hier immer ein Löwengehege vor und denkt sich, wie der Löwe mit genussvollem Knurren ein Stück Fleisch von seiner Beute abreißt. Also genussvoll sollen wir im Wort Gottes lesen. So, jetzt muss ich da ein klein wenig abkürzen, es wird sonst zu lang. Aber auf den dritten Vers möchte ich noch eingehen. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Ein Mensch ist wie ein Baum. Ich habe genau diesen Vers zweimal hintereinander zu Weihnachten als Glückwunschvers bekommen. Und darum stellt dieser Vers auch wirklich was Besonderes für mich dar. Und allein über diesen Baum als christliches Symbol ließe sich natürlich ein ganzer Vormittag verbringen, angefangen beim Baum im Paradies bis zum Kreuz als unseren Lebensbaum. Ich habe mir immer die Bedeutung eben herausgesucht oder für mich in Anspruch genommen, dass ich eben hier irgendwo an einem Platz stehe und diesen Platz eben einnehme, weil ich an diesen Platz gesetzt wurde. Und weil manche Bäume, die haben das Glück, an einer guten Stelle zu stehen und andere haben ungünstige Positionen. Wenn ich mir manches Mal in den Bergen so anschaue, wo die Berge stehen, da ist nur ein kleiner Felsspalt und da wächst der Baum raus, muss sich eigentlich den Weg um die Felsen herum bahnen. Und wie gut ist es, hat es dieser Baum, der an einem Wasser steht und direkt an der Quelle ist und von dieser Quelle auch leben kann. Ein Baum, der am Wasser steht, das ist kein immergrüner Baum. Steht eine Fichte oder eine Tanne an einem Wasser, an einem Bachlauf? Nein, das sind die Erlen, die Weiden. Stimmt das, Richard? Und? Die haben aber Blätter. Und hier heißt es, diese Blätter verwelken nicht, aber es sind genau die Laubbäume, die am Wasser stehen. Also so kenn's ich. Wie muss man also das hier verstehen, wenn es hier heißt, seine Blätter verwelken nicht? Dann heißt es für mich, dass diese Blätter nicht vor der Zeit verwelken. Wir haben im Garten eine Buchenhecke stehen und diese Buchenhecke ist auch ganz empfindlich, was das Wasser angeht. Und heuer war es allerdings im Juli und August doch so heiß und so trocken und plötzlich hat die Anfang August schon begonnen, die Blätter braun zu verfärben. Was jetzt eigentlich erst dann im Oktober beginnt, hat die schon im August gemacht. Also, das war vor der Zeit. Wichtig ist aber, dass hier alles zur rechten Zeit geschieht. Eine zweite Erklärung gibt es hier auch noch, denn diese Blätter, die nicht verwelken, das ist ein Bild an das ewige Leben. Und wenn man hier liest, dass er Frucht bringt zu seiner Zeit, dann wird es auch manchen von uns hier nicht gefallen. Wenn es hier heißt, nach eben zu seiner Zeit. Wir würden immer gerne bestimmen, dass es nach unserer Zeit geschieht und nicht nach der göttlichen Zeit. Ein Baum ist auch einer, der sich nicht selbst verpflanzen kann. Er ist es auch nicht, der ihn an das Wasser gepflanzt hat, sondern es ist der Schöpfer. Und für mich sehe ich da die große Gnade, dass ich dort sein darf, wo der Schöpfer mich hingestellt hat. Und da kann ich dankbar sein. In Johannes 15, Vers 16 steht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Der Gegensatz dazu sind im Vers 4 wieder die Gottlosen. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Interessanterweise wird hier den Gottlosen kein Baum, ein dürrer Strauch oder ein dürrer Baum entgegengesetzt, sondern hier verweist der Psalmschreiber unmittelbar auf die Früchte, die dieser Gottlose eben erzeugt. Und es ist nur Spreu. Und die Spreu, was ist das? Die ist leer, der Samen ist raus, sie sind nichtig, kann man nichts anfangen mit der Spreu. Sie sind unfruchtbar, aus dem erwächst auch kein neues Leben und sie sind unnütz. Jetzt noch ganz kurz, Psalm 1 zeigt die Freude, die Gott an einem gerechten Menschen hat. Das vollkommene Bild aber, oder das vollkommene Vorbild, das ist Jesus. In seinem Leben als Mensch sehen wir hier die vollkommene Verwirklichung dieses glückseligen Menschen. Aber der Psalm 1, der verweist nicht direkt auf Jesus. Das macht der Psalm 2. Der weist deutlich auf Jesus hin. Der Psalm 1, der hat eine weisheitliche einen weisheitlichen Grundtenor und der Psalm 2, der ist nun wirklich prophetisch. Und den lesen wir jetzt noch kurz, da wird uns das Ganze nämlich deutlich. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der Herr im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit deinem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Und so kann eben dieser Psalm das aus dem Thema, aus dem Psalm 1 wieder aufgreifen. Und so wie der Psalm 1 mit Wohl dem beginnt, so endet der Psalm 2: Wohl allen, die auf ihn vertrauen. So, und damit komme ich auch zum Schluss. So sollen uns die Psalmen eben erbauen und ermutigen. Klar erfahren wir da drinnen sehr viel von Kummer, von Klage, von Tod, Verzweiflung, von Ängsten und Sorgen, genau wie unser Leben eben auch oft ist. Aber alles endet doch, wie im letzten Psalm, im Psalm 150, in einem großen gottesdienstlichen Lobpreis. Psalm 150. Halleluja! Lobet Gott in seinem Heiligtum. Lobet ihn in der Feste seiner Macht. Lobet ihn für seine Taten. Lobet ihn in seiner großen Herrlichkeit. Lobet ihn mit Posaunen. Lobet ihn mit Psalter und Harfen. Lobet ihn mit Pauken und Reigen. Lobet ihn mit Saiten und Pfeifen. Lobet ihn mit hellen Zimbeln. Lobet ihn mit klingenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Amen. Letztes ist übrigens auch ein Lied, das man hier in der Gemeinde